selbst mit 10 Mann in Unterzahl hier in dieser hitzigen Atmosphäre, nachdem wir dann eben ein paar junge Kerle noch reingeschmissen haben, haben wir alles dafür getan, bis zur letzten Sekunde gefightet, um hier noch was mitzunehmen. Also ich glaube, da gibt es dann auch gar keinen Anlass, wenn man die Emotionen ein bisschen runterkocht und die Geschichten objektiv bewertet, sich von dieser Mannschaft abzuwenden. Ganz im Gegenteil, das habe ich den Jungs auch direkt nach dem Spiel gesagt, weil ich glaube, so unsere Einstellung und Mentalität und den Willen, so das Trikot mit der Raute zu verteidigen, da ist heute mal gar nichts zu kritisieren.
Wenn eine Mannschaft und deren Ergebnisse beim eingefleischten Fan keinerlei Emotionen mehr verursachen, dann ist der Tiefpunkt erreicht. Wenn dann auch bei den Verantwortlichen jegliche Selbstkritik und Sinn für die Realität abhanden gekommen ist, dann ist das für den Fan mehr als nur ein Schlag ins Gesicht.
Mir ist bewusst, dass jeder Fan nach einer Niederlage der bessere Trainer ist, aber mal Hand aufs Herz, wie er das seit Wochen kritisiert. Keine Spielidee, keine Motivation des Teams, keine Schnelligkeit. Und viel zu späte Wechsel.
Von Woche zu Woche kann man nur eines konstatieren. Der Untergang und nicht der Umbruch ist eingeläutet. Kämpferisch und vor allem spielerisch eilen wir von Offenbarungseid zu Offenbarungseid. Und gerade hier sehe ich die größten Ansatzpunkte bzw. die klare Verantwortung von Daniel Farke in Verbindung mit Rollo Wirkus.
Ganz ehrlich, der Mann lebt in einer absoluten Scheinwelt. Ich bin noch nicht allzu alt und bin auch jemand, der jedes Spiel im Stadion ist, jedes Spiel aufs Neue, ans Gute glaubt. Aber was sich da abspielt, hat doch nichts mehr mit Bundesliga zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht, Folge 90. Ihr habt es gerade schon gemerkt, es ist vieles anders im Intro aus Gründen und haben wir uns gedacht, drehen wir auch mal die Begrüßung. Danke erstmal an Berthold Jürgens, Henrik, Yannick und ein Fan, der keinen Namen angegeben hat. Das waren ja von uns eingelesene schriftliche Eingaben von euch. Es war aber jetzt eine Auswahl. Wir haben über 30 Stück bekommen über verschiedene Kanäle und auch Sprachnachrichten. Wirklich Wahnsinn. Hier schon mal Danke an alle und mal wieder das Verständnis, oder wir bitten mal wieder um Verständnis. Wir können natürlich nicht alle veröffentlichen nach Borussias 1-2 Niederlage beim VfB Stuttgart. Wir wollen heute am Feiertag 1. Mai drüber sprechen. Hi Christoph.
Hi David, vielen Dank, dass du heute mal die Begrüßung übernommen hast. Auch von mir an alle da draußen, hallo. Ich möchte noch ergänzen zu allem, was David gerade gesagt hat, dass das gerade die vorgelesenen Sachen von uns wirklich noch, die waren über der Gürtellinie.
Die wir vorlesen konnten, ne?
man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu wissen, dass es einiges gab, was auch unter der Gürtellinie war. Wir haben immer gesagt, dass wir hier für einen fairen Diskurs sind, einen auch konstruktiven Diskurs. Der Gruß geht auch direkt mal an die Hennes-Weißweiler Allee 1. Wir haben gar kein Interesse daran, hier Borussia irgendwie zu vernichten oder in irgendeiner Art und Weise schlecht über den Verein zu reden oder Stimmung reinzubringen. Wir haben aber schon ganz, ganz großes Interesse daran, dass unser Verein weiterhin auf einem richtigen Weg ist. Die Sorgen haben wir unterschwellig in den letzten Wochen schon immer wieder geäußert. Ich glaube, es ist aber ein Punkt erreicht, an dem man weiterhin zwar sehr fair und konstruktiv, aber eben auch sehr, sehr kritisch auf unseren Verein blicken muss. Und deswegen haben wir uns heute mal für dieses Intro entschieden. Auch übrigens mit dem Zitat von Daniel Farke ganz am Anfang, über das wir heute sicherlich nochmal ausführlicher sprechen werden.
Auch weil es uns ja so ein bisschen, glaube ich, darum gehen wird oder ging heute, auf Grundlage dieses Zitats mal das alles gegenüberzustellen. Einmal diese Gefühlswelt der Fans, diese Aussage von Farke. Da ging es ja auch viel um Emotionen herunterkochen, objektiv draufschauen. Und ich glaube erstmal, ob es für Daniel Farke so gut ist, wenn man objektiv draufschaut und auf Zahlen schaut, das sei mal dahingestellt. wird sich im Laufe der Folge vielleicht ein bisschen rausarbeiten. Aber was sich, glaube ich, schon deuten lässt, auf der einen Seite haben wir hier das ja schon mal so ein wenig anklingen lassen und man hat sowieso insgesamt so ein bisschen das Gefühl, die Saison, die Luft ist einfach raus. Vielen ist es so einigermaßen egal. Insgesamt haben wir dann aber jetzt gedacht, bei diesen ganzen Zuschriften und Sprachnachrichten, also ganz egal ist es dann vielen auch nicht. Deshalb, wie hast du das Spiel des Wochenendes jetzt erlebt, gefühlsmäßig auch danach?
Ja, ich habe das irgendwie auch so erlebt, dass ich eigentlich so seit Wochen ja auch hier ehrlicherweise und ganz offen artikuliert habe, dass ich mit der Saison mehr oder weniger abgeschlossen habe mit dieser Mannschaft ohnehin. Zweiteres oder große Teile der Mannschaft, wie ich immer gesagt habe, zweiteres sehe ich auch weiterhin so. Ich habe dann aber schon am Wochenende gemerkt, dass mir das alles doch nicht so egal ist, wie ich das mal ab und zuletzt in Heimspielen auch so selbst gedacht habe. Und das artikuliere ich ja oder artikulieren wir beide eigentlich seit Wochen, ich mir einfach riesige Sorgen um diesen Verein mache. Und ich einfach sagen muss, dass ich Borussia auf einem ganz, ganz, ganz gefährlichen Weg sehe. Da geht es mir weniger ums Sportliche. Das fand ich ähnlich erschreckend und alarmierend wie in den letzten Wochen. Werden wir gleich auch noch zu kommen. Mir geht es eher um die Gesamtdarstellung des Vereins. Mir geht es um die auch gerade so ein bisschen schon durch die Zuschriften herausgearbeiteten Dissensen zwischen Fans und Club. Ich erinnere da weiterhin gerne an den 14. Februar, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, 2023, als wir unsere Folge damals betitelt haben mit, ich habe es mir aufgeschrieben, Fans und Verein driften zunehmend auseinander. Damals weiß ich, dass es auch aus dem Verein heraus einiges Kopfschütteln gab darüber, wie wir uns geäußert haben. Ich glaube ganz persönlich, dass diese Dissens, dass dieser Riss überhaupt nicht mehr zu leugnen ist. Es wird wieder auch Menschen geben innerhalb des Vereins und innerhalb der Gremien, die jetzt sagen, ja, die sprechen nur für einen kleinen Teil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, anhand der Reaktion, die wir kriegen, sowohl in persönlichen Gesprächen als auch Zuschriften über alle möglichen Kanäle, wer da noch von Einzelmeinungen spricht, ich glaube, der hat die Realität überhaupt nicht begriffen.
Und hat sich am Wochenende dann auch so richtig deutlich gezeigt. Das ist zwar nicht irgendwie als großer Streit eskaliert, weil einmal diese abgewandten Fans und dann diese Aussagen von Daniel Farke, da gab es ja keinen Clash im klassischen Sinne, aber ich glaube, da hat sich eben deutlich gezeigt, dass die Wahrnehmung der Fans und die Gefühlswelt der Fans eben super weit davon wegliegt, was Daniel Farke auf der Pressekonferenz gesagt hat. Eben dieses, wenn man die Emotionen mal runterkocht und objektiv draufschaut, dann kann man dieser Mannschaft nichts vorwerfen. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz, ganz große Teile der Fans gibt, die vor allem bei diesem kann man der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen, entschieden anders sprechen würden.
Ja, genau, das ist das eine. Und ich glaube schon zu wissen, jetzt nicht aus persönlichen Gesprächen, aber aus vielem, was man so hört, dass das Teilen der Geschäftsführung durchaus bewusst ist, was da gerade rund um den Verein passiert. Und ich, mir macht das auch Hoffnung, dass da also hart gearbeitet wird daran, dass sich im Verein was ändert. Das Problem ist nur, dass das keine Leute sind, die unmittelbar mit den sportlichen Entscheidungen jetzt unmittelbar zusammenhängen. Und leider ist es halt ein Fußballverein weiter in Borussia Mönchengladbach, der halt vor allen Dingen von sportlichen Entscheidungen abhängt. Und da weiß ich halt überhaupt nicht, wo diese Reise hingeht. Vielleicht probieren wir das heute so ein bisschen rauszuarbeiten. Man kann, glaube ich, auch offen sagen, wir sind beide so ein bisschen angeschlagen. Mal schauen, wie lange wir uns mit den Sorgen hier durchringen können.
Ja, so ist das. Aber du hast doch gerade schon eigentlich den Aufschlag gemacht. Wir müssen oder wollen auch nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, also müssen versuchen, in die Zukunft zu schauen, auf Daniel Farkas Aussagen schauen und jetzt aber erstmal ganz kurz auch das aktuell Sportliche machen, weil sich daran ja am Wochenende logischerweise wieder einiges entzündet hat, und gehen in drei Sprachnachrichten von Steffen, Felix und Nikolai rein.
Es ist einfach nicht mehr wahr, was wir da Woche für Woche für eine Tapete spielen. Also gegen den Ball keine Spielidee zu erkennen, mit Ball überhaupt keine Spielidee zu erkennen. In 180 Minuten haben wir es geschafft, uns eine Torchance rauszuspielen. Eine Torchance, das war die von Player gegen Union. Wüsste ich nicht, dass wir zu einer Großchance gekommen sind. Also alles Zufallsprodukte, Ball von links nach rechts geschiebe und ja, wie schon gesagt, überhaupt keine Spielidee zu erkennen. Wir gehen nicht vorne drauf, wir ziehen uns nicht zurück. Also da muss ich irgendwas tun, und zwar dringend. Ich bin sehr auf den Sommer gespannt, auf den Umbruch, das wird allerhöchste Zeit.
Ich fand, sich das heute anzuschauen, war wirklich einfach schrecklich, und mein Beileid an alle, die dafür nach Stuttgart gefahren sind. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich sehe irgendwie keine positive Weiterentwicklung vom letzten Jahr auf dieses. Also der Trainerwechsel scheint am Einsatzproblem quasi gar nichts geändert zu haben. Und fußballerisch fand ich den Hütter-Fußball ehrlich gesagt besser noch anzuschauen. Und dann, so wie es jetzt aussieht, scheint er auch tabellarisch, also in Punkten, einfach besser gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob man der Mannschaft diesen einfachen Weg daraus hätte geben sollen letztes Jahr mit der Trainerentlassung, zumal er ja viel Geld gekostet hat. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich denke, jetzt wieder den Trainer zu wechseln, wird auch gar nichts bringen. Also man muss jetzt Farke sein zweites Jahr geben, aber da muss sich irgendwas tun im Spiel, weil wenn es so weitergeht, sieht es schlecht aus für unsere Borussia.
Sinnbild für den Niedergang des Kaders sind auch die Stagnation und Rückentwicklung, sind einfach die drei Stuttgarter Einwechsel für dich, Koulibaly und Tomás. Drei Spieler, die unserem Kader aktuell unfassbar gut tun würden. Schnelligkeit, Dynamik, Zug zum Tor, alles das, was wir einfach nicht haben. Und was für mich einfach direkt damit zu tun hängt, dass in den letzten Jahren kapitale Managementfehler begangen wurden. Wir haben gedacht, wir können uns mit den Großen messen. Wir können dauerhaft da oben angreifen. Der Grundgedanke ist nicht verkehrt, aber man muss einfach sehen, dass wir wirtschaftlich da nicht sind. Und diese Fehlentscheidung, einfach die wertvollsten Spieler nicht mehr zu verkaufen, dafür zwei, drei junge, frische Dynamische zu holen, die bricht uns jetzt das Genick. Und der Virkus kehrt meiner Meinung nach nur die Scherben auf, die Max Eberl hinterlassen hat.
Ja, danke euch dreien und danke auch nochmal wirklich stellvertretend, David hatte es am Anfang schon gesagt, an alle, die Sprachnachrichten eingesendet haben. Ich glaube, dieses Mal hätten wir irgendwie auch weit über 30, knapp an die 40 irgendwie verbraten können. Da ist dann auch nicht immer alles spruchreif. Es ist auch immer nett, wenn ihr uns während des Spiels eure Emotionen schickt. Macht dann meistens so zwei Tage später auch keinen Sinn, weil wir ja schon eben auch objektiv draufschauen wollen. Deswegen versteht bitte, dass wir da auch ein bisschen auswählen und ein bisschen rumschneiden. Aber macht es bitte alle weiterhin mega, mega gut. Übrigens, ich durfte die Sprachnachrichten dieses Mal so ein bisschen auswerten. Ich glaube, 8 bis 10 ungefähr haben angefangen mit, was soll man dazu noch sagen? Vielleicht so ein Folgentitel, den wir heute auch wählen könnten, weil das scheint offensichtlich so sehr, sehr konsensfähig zu sein.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Eigentlich, ich glaube, das passt für uns beide hier logischerweise im Podcast ganz gut, weil es ja hier genau darum geht, da etwas zu sagen. Aber bei mir ist es im Moment echt so, dass ich denke, es ist Woche für Woche sehr, sehr ähnlich. Also, ne, eigentlich, wir sind ja, ich glaube, so diesen objektiven Blick, da wird auch Daniel Farke jetzt nichts anderes sehen. Wir sind ja schon in einem eher negativen Trend, so die letzten Wochen. Und es wird gefühlt immer so ein Müh enttäuschender noch alles. Es geht immer so ein bisschen weiter nach unten. Aber die Gründe dafür, die zumindest wir hier glauben, auszumachen, die sind eigentlich immer sehr, sehr ähnlich.
Da fällt mir übrigens eine der wenigen Parallelen von uns zu Daniel Farke auf gerade. Also wir finden immer noch Woche für Woche blumige Worte. Vielleicht in andere Richtungen,
ja,
aber...
Ja, das stimmt. Ja gut, das stimmt. Also das, was Daniel Farke da allwöchentlich auf den Pressekonferenzen redet, daraus ließe sich auch ein Podcast machen, ne? Also für einen Tipp an Borussias Medienabteilung vielleicht.
Teilweise sogar länger, als wir hier reden, sehr wahrscheinlich. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Kommen wir zu so ein paar Punkten, die ihr da draußen gesagt habt, die ihr auch eingebracht habt. Lass uns vielleicht den Punkt des Schiris zuerst abhandeln. Der kam natürlich auch von vielen. Ja, gehe ich mit, dass ich natürlich auch einige Entscheidungen mehr als unglücklich fand. Also ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie bei dem ersten Tor tatsächlich Neuhaus den Ball kontrolliert spielt. In beiden Zusammenfassungen, die habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut von den...
Ja gut, um kontrolliert spielt geht's aber ja auch gar nicht, oder?
Ja, oder spielt überhaupt, also ne?
Genau.
Das ist, also sehe ich jetzt nicht, ehrlicherweise. In beiden großen Zusammenfassungen von ARD und ZDF wird gesagt, dass es ganz klar wäre. Gut, dann habe ich offensichtlich nicht richtig hinschauen können oder das erkennen können. Und Itakura Rot finde ich auch ganz schön hart, ehrlicherweise. Also das ist klar. Ich finde nur, und ich finde, und das ist eigentlich mein Punkt, immer vor der eigenen Haustüre kehren. Und wenn man seine Leistung selbst gebracht hat, dann kann man über einen Schiri meckern. Ja, ich habe wir haben das auch irgendwo, glaube ich, kommentiert jetzt am Wochenende. Das gilt auch für andere Vereine. Immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren, dann kann man über den Schiri reden und nicht erstmal die Schuld beim Schiri suchen und dann bei anderen. Deswegen finde ich jetzt diesen Punkt des Schiris nach diesem Spiel ehrlicherweise relativ gering, den Impact des Schiris.
Ja, und übrigens da, weil wir ja auch hier viel schon über Daniel Farke jetzt gemeckert haben in den letzten Wochen, da geht er total mit dir, ne? Hat er auch auf der Pressekonferenz, glaube ich, auf die Frage von Hanna Grobrecht ganz klar gesagt, er weiß, kann er jetzt nicht so genau beurteilen und so, aber, also sinngemäß war das, ist das jetzt, was ich hier wiedergebe, aber damit will er sich jetzt nicht beschäftigen, das ist so entschieden und es gibt so ein paar Dinge, die jetzt die Mannschaft oder er als Trainer mit beeinflussen kann, das gehört da nicht zu und deshalb geht ihn das eigentlich nichts an. Finde ich auch total richtig, weil ich finde auch, also bin da grundsätzlich bei dir, rote Karte fand ich auch sehr, sehr, sehr hart, aber meiner Meinung nach auch dann nicht mehr super spielentscheidend gewesen. Bei dem 1-0, ja, ist halt super schwierig zu erkennen, ne? Also von wem da der Ball genau kommt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Pech in der Szene. Andererseits, und das hat Daniel Farke auch gesagt, ist es halt so oder so super schlecht verteidigt, dieses 1-0. An verschiedenen Punkten. Und dann ist das, finde ich, sind das so Randnotizen, weil wir ja auch ansonsten nicht viel dafür gemacht haben, um unser Glück zu erzwingen, ne? Also zum Beispiel auch dieser Ausgleich, weil da Daniel Farke ja davon gesprochen hatte, wir haben uns super zurückgekämpft in der zweiten Halbzeit und so. Ganz ehrlich, der Ausgleich war ein Verzweiflungsschuss von Itakura, wo natürlich der Ball an die Hand springt und das ist ein klarer Elfer und so, aber es ist ja kein Tor, wo man sagt, ja wow, das ist jetzt aus einem Powerplay heraus, wir haben uns stark zurückgespielt, sondern es war ein Zufallstor, so würde ich sehen. Und deshalb sind das, glaube ich, alles Randnotizen mit dem Schiedsrichter und nicht ursächlich dafür, wo wir jetzt nach dem Spiel stehen.
Ja, da komme ich auch zu einem anderen Punkt, den ich immer wieder jetzt auch gelesen habe und der mir auch in so ein, zwei persönlichen Gesprächen gespiegelt wurde. Ja, der Einsatz war ja gar nicht so schlecht. Wir haben immer gesagt, wir erwarten von der Mannschaft Einsatz und den Einsatz hatte der ein oder andere Fan erkannt am Wochenende. Ey, und dann möchte ich bitte doch einmal auf die Gesamtsituation hinweisen. Wir fahren zu einem mit dem Rücken zur Wand stehenden Abstiegskandidaten. Und zwar Abstiegskandidat mit drei ganz, ganz fetten Ausrufezeichen. Wir haben natürlich drei Topspieler nicht dabei. Alles klar. Wobei, ich bleib dabei, dass einer in den letzten Wochen nicht top gespielt hat. Kollege Benze bei Inni. Ansonsten sind Kone und Thuram natürlich sehr, sehr wichtig für unser Spiel. Okay, gut. Wir spielen dann aber da so planlos und teilnahmslos und ungefährlich und überlassen einem Abstiegskandidaten, natürlich vor eigenem Publikum, aber ist das ein Argument, komplett das Heft des Handelns. Wir haben am Ende des Spiels die Hälfte der Torschussaktionen, die der Gegner hatte, 18-9 für Stuttgart. Ey, entschuldige mal, das ist einfach für Borussia Mönchengladbach, egal wie die Situation ist, viel, viel zu wenig. Und ich finde das sogar ehrlicherweise peinlich. Und ich habe die große Sorge, auch mit Blick auf die nächste Woche, kommen wir am Ende der Folge zu, dass dieses Zünglein an der Waage im Abstiegskampf, was ich vergangene Woche mal aufgemacht habe, das Fass, das könnte ehrlicherweise so kommen. Also Stuttgart haben wir jetzt schon mal drei Punkte mehr oder weniger teilnahmslos geschenkt.
Ja, jetzt wartet Bochum, ne? Jetzt wartet Bochum auf die Punkte. Nee, aber im Ernst, ich finde auch dieses Argument, der Einsatz hat gestimmt, boah, das finde ich ein bisschen dünn und ich meine, das ist ja eigentlich das, woraus bei Farke auch so ein bisschen hinauslief. Man kann der Mannschaft absolut nichts vorwerfen in Sachen Wille und Einsatz und so. Also, ich würde da eigentlich nicht mitgehen, aber ich habe mal so das Gedankenspiel gemacht, wenn das denn wirklich stimmt, also wenn Daniel Farke sich hinsetzt und sagt, und auch so ein paar Fans den Einsatz gesehen haben und wirklich die Einstellung, der Einsatz, die Leidenschaft gestimmt hat am Samstag, dann bedeutet das doch, dass es im Moment leistungsmäßig eben nicht mal mehr für einen Abstiegskandidaten wie den VfB Stuttgart reicht. Und wenn das dann wirklich so ist, dann muss man doch auch konstatieren, dann hat Daniel Farke aber unsere Mannschaft vom Leistungsniveau nicht weitergebracht, sondern schlechter gemacht. Weil wenn die Wahrheit jetzt ist, wir haben alles, was wir hatten, reingehauen und das ist das Ergebnis auf dem Platz am Samstag, dann
ist entweder der VfB Stuttgart eine Mittelfeld- oder Europamannschaft, was wir jetzt, glaube ich, alle verneinen können, oder die Quintessenz ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Bei uns reicht es momentan noch nicht mal mehr und der Trainer gibt es zu für einen Abstiegskandidaten.
Genau. Und deshalb, Deshalb glaube ich, dass diese Behauptung, dass einsatzmäßig und Wille und Leidenschaft und so Zusammensetzung der Mannschaft, dass das alles stimmt, ich glaube, das ist nicht richtig. Das haben die diese Saison, hat die Mannschaft diese Saison schon allzu oft bewiesen, dass es da massiven Nachholbedarf gibt. Und auch am Samstag war das nicht zu jedem Zeitpunkt des Spiels auf dem Niveau, wo man das in der Bundesliga halt braucht. Weil wenn das so gewesen wäre, wie gesagt, dann wäre die logische Schlussfolgerung, wir sind vielleicht wirklich schlechter als der VfB Stuttgart. Und das glaube ich auf dem Papier und Einzelspieler und so, glaube ich das einfach nicht.
Ich glaube, wo wir gerade so bei so Leistung sind und Bewertung von Leistung, würde ich gerne noch einen Punkt aufmachen, der mir aufgefallen ist. Ich glaube, niemand von uns, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich glaube sogar aus der Vereinsführung würde ja, ich stelle das jetzt erstmal als Frage an dich, um hoffentlich zu bestätigen, dass meine These richtig ist, würde ja sagen, dass so Spiele gegen Bayern, Dortmund oder Leipzig, das waren ja Ausreißer, oder? Das war ja nicht die Regel in dieser Saison, oder wie siehst du das?
Also ja, da würde ich auch sagen, naja, also insofern Ausreißer, das haben wir ja hier auch schon häufiger besprochen. Ich glaube, das sind eben Spiele, wo die Mannschaft aufblüht. Und das sind Spiele, wo die irgendwie von sich aus die Motivation haben, wirklich sich voll reinzuhauen, weil eben große Bühne und so. Und ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Deshalb, ja, insofern waren das Ausreißer.
Pass auf, in den 5 Spielen, die es schon gab, wir haben ja in der Hin- und Rückrunde schon gegen Bayern und Leipzig gespielt. Leipzig war die einzige Niederlage von diesen Spielen gegen die Top-Mannschaften oder nominellen Top-Mannschaften. Und Dortmund kommt ja in der Rückrunde noch. Wir haben aber in diesen 5 Spielen, die es schon gab, haben wir 10 Punkte geholt. Also wir haben den Punkt gegen Bayern geholt am 4. Spieltag. Wir haben Leipzig geschlagen am 7. Spieltag, sind also 4 Punkte. Wir haben Dortmund geschlagen, überraschenderweise im November, sind 7 Punkte. Und wir haben ja dann die Bayern auch sehr überraschend am Karneval geschlagen, sind also 10 Punkte. Wenn du das jetzt als Ausreißer siehst, was es ja de facto war, und ziehst diese 10 Punkte mal ab von unserem Konto, bist du bei 26 Punkten. Wer Borussia 17.
Dann stehen wir hinter dem VfB Stuttgart, ne?
Und das ist halt, glaube ich, diese Spiele sind der einzige Grund, warum in der Vereinsführung, und da muss ich jetzt die kommunizierende Vereinsführung nehmen, und das sind halt Wirkus und Farke, tatsächlich diese aus meiner Sicht wirkliche mehr der stabilen Saison überhaupt noch irgendwie fundiert vorgetragen werden kann. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind halt Tatsachen, wir haben die geschlagen und, aber guck dir die Saison an, es sind Ausreißer, es sind Überraschungen, es sind Spiele, die nicht eigentlich der Logik dieser Saison von Borussia Mönchengladbach entsprechen. Und ich sehe das einfach nur als Warnung. Ich sehe das einfach nur als Warnung, sich nicht zu sehr darauf zu fixieren, ja, wir haben ja so eine stabile Saison gespielt und wir waren ja, das kann man ja immer noch das Argument, wir wollen eine bessere Saison als die letzte spielen. Kommen wir nachher noch zu, würde ich sagen. Ne? Zu dem Punkt. Lass uns erstmal das Sportliche abhandeln.
Und diese fünf Ausreißerspiele, wie du sie jetzt genannt hast, sind für mich, und dann schließen wir da, glaube ich, den Kreis so ein bisschen zu dieser Einsatzthematik, die sind für mich zumindest ein Stück weit ein Beweis dafür, dass es eben doch ein mentales, ein Einstellungsproblem bei der Mannschaft ist. Weil genau in diesen 5 Spielen, da kann die Mannschaft plötzlich, da hat die teilweise ja wirklich begeisternden Fußball gespielt und mitgerissen. Und in, jetzt ein bisschen überspitzt, in allen anderen Spielen haben sie sich total enttäuscht. Und deshalb glaube ich schon, dass das grundsätzliche Leistungsniveau der Mannschaft natürlich auch nicht in diesen 5 Spielen wiedergespiegelt ist, aber trotzdem höher liegt, das Leistungspotenzial der Mannschaft liegt höher, als wir gerade dastehen. Die Leistungsbereitschaft, die ist aber halt das große Problem.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auch diesen Punkt des Spielansatzes, der Spielidee, ich meine, das werden wir jetzt hier nicht jede Woche aufs Neue aufrollen, weil wir würden uns halt wiederholen in dem, was wir gesagt haben, dass wir keine Spielidee erkennen, dass das Spiel sehr pomadig ist, dass das Spiel sehr langsam ist, dass das Spiel überhaupt nicht von Schnelligkeit, Tiefe irgendwie strotzt. Das hat Steffen ja auch eben alles in der Sprachnachricht gesagt. Ich finde den Punkt von Nikolai ganz spannend hinten raus, den er eben gebracht hat. Dieser Vergleich quasi mit dem Kader des VfB Stuttgarts. Einwechselspieler Führich, Koulibaly, Thomas. Sicherlich keine Spieler, wo man jetzt sagt, internationales Niveau, wie vielleicht der ein oder andere in unserem Kader, der auch schon mit Borussia Champions League gespielt hat. aber eben Spieler, die, und da hat er recht, genau das einbringen, was unserem Spiel aktuell fehlt. Schnelligkeit, Dynamik, Zug zum Tor. Und ich finde, dann sind wir schon wieder bei diesem Ding, dass Borussia im Winter überhaupt nicht nachlegen konnte. Selbst nicht in diesem Regal, in Anführungsstrichen, was jetzt, die spielen halt bei einem Abstiegskandidaten. Die sind bei einem Abstiegskandidaten aktuell keine Stammspieler. Und das kann mir keiner erzählen, dass das tatsächlich nicht drin gewesen wäre, im letzten Sommer oder auch jetzt quasi solche Ergänzungsspieler wären es ja nur gewesen, zu holen, dem Kader damit mehr Tiefe zu geben, dem Trainer mehr Möglichkeiten von der Bank zu geben. Und dann bin ich schon dabei, dass das eben auch Managementfehler sind. Sicherlich fußen die alle tatsächlich, wie Nicola das gesagt hat, auf vergangenen Fehlern. Zwei Transferperioden gab es aber jetzt auch schon ohne Max Eberl und das ist mir dann aktuell ehrlicherweise auch ein bisschen zu einfach, immer wieder nur auf Max Eberl zu zeigen, ganz offen gestanden, will ich auch da vorbauen und will auch da nur warnen. Also irgendwann zählt das Argument dann auch nicht mehr, dass Max Eberl die Fehler in der Vergangenheit alleine gemacht hätte.
Hinzu kommt dann, finde ich, auch noch, weil du gerade so oder aus dieser Sprachnachricht zitiertest, so Begriffe wie Zug zum Tor und sowas, fand ich irgendwie ganz, ganz schöne, exemplarische Szene. Eigentlich die Positivszene des Wochenendes oder des Spiels vom Wochenendes, was mir hängen geblieben ist, war ja Tilalovic mit seiner Chance, relativ kurz vor Schluss, dieser Schuss aus 25 Metern, schätze ich jetzt mal. Und das war eine Aktion, also natürlich, das ist keine Riesenchance und muss der Keeper haben, aber einfach eine Aktion mit Zug zum Tor, wo man sagt, ey, der Junge hat offenbar Bock, der brennt, so, ne? Und der kriegt dann jetzt irgendwie mal, hat jetzt mal die Chance ganz kurz bekommen, aber das ist ja, war ja auch so ein Thema, was wir hier immer wieder besprochen haben, dass uns auch so ein bisschen die, ja, Experimentierfreudigkeit, der Ansatz, der eigentlich Borussia-Ansatz angeblich ist, jungen Spielern auch mal eine Chance zu geben, die Hunger haben, und dass das ausgerechnet der jetzt mal ganz kurz ausnahmsweise die Chance bekommen hat und dann gleich das in der Szene so aufblitzen lässt, fand ich irgendwie eine einerseits Hoffnungs- oder so ein bisschen Hoffnung machende Szene, andererseits so ein bisschen, ja, mir dann der Glaube fehlt, dass es konsequent auch so weitergeht, dass jetzt Farke dann mal vermehrt jungen Spielern die Chance gibt.
Wir hatten das ja letzte Woche schon angedeutet, dass wir bei uns intern, als Sinan zu Gast war hier, dass wir bei uns intern so im Freundeskreis das Thema Tilalovic schon sehr, sehr oft diskutiert haben, und ich will an der Stelle nochmal eine Sache einfach geben, die zum Beispiel Bestandteil dieser Diskussion war. Also Sinan hat bei uns intern seit Wochen immer schon gesagt, Tilalovic wäre bei mindestens der Hälfte aller Vereine, die in der zweiten Tabellenhälfte unterwegs sind, und dazu zählt ja Borussia nicht nur aktuell, sondern offensichtlich auch am Ende dieser Saison, wäre der zumindestens, würde der an der Startelf kratzen oder hätte genügend Einsatzminuten schon bekommen und die Chance bekommen. Dass es bei Borussia nicht der Fall ist und dass auch ein Trainer wie Farke offensichtlich jetzt erst zu der Erkenntnis gelangt ist, dass der Junge vielleicht vorne helfen könnte und vielleicht auch nur aufgrund der des Thuram-Ausfalls zu der Erkenntnis gelangt ist, wenn ich dann Farkes Worte über junge Spieler und Einsatzmöglichkeiten für junge Spieler von der PK von vor ein paar Wochen nehme, wo er, finde ich, sehr, sehr wenig schätzend über junge Spieler gesprochen hat, und dann das in Gegensatz setze zu Wirkus Borussia-Weg, den du ja gerade angedeutet hast, allen Äußerungen zum Borussia-Weg und auch der Aussage, dass Wirkus seit Wochen sagt, man müsste kreativ denken, sowohl was die Umsetzung des Borussia-Wegs angeht, als auch Transfers zur neuen Saison, passt das für mich überhaupt nicht zusammen. Für mich sprechen Sportdirektor und Trainer aktuell nicht mit einer Stimme. Auch wenn bei der letzten PK auf Nachfrage von Kollegen Sorgatz Farke ja gesagt hat, zwischen Sportvorstand, Sportdirektor und Trainer dürfe kein Blatt passen. Aus meiner Sicht passt da aktuell ein Blatt zwischen. Das ist jetzt Interpretation, ehrlicherweise. Aber ich erkenne keine gemeinsame Linie, zumindest in aktuellen Äußerungen und Handlungsweisen nicht.
Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt zumindest nicht grundsätzlich in Gegenrede, weil diesen Punkt, dass Borussia insgesamt keinen guten Eindruck nach außen macht im letzten Jahr, den haben wir ja schon ganz oft hier angedeutet, zeigt sich ja auch dann in so, ja, Konflikten mit Spielern, Stichwort Ginter oder Friedrich, die es ja jahrelang so auch nicht gab oder die zumindest nicht nach außen gedrungen sind. Oder allein, dass sowas jetzt vermehrt auftritt, ohne jetzt in diese Fälle im Einzelnen reinzugehen und irgendjemandem die Schuld zuzuschieben. Aber allein, dass es sie gibt, ist zumindest schon mal kein gutes Zeichen für so eine Einheit innerhalb des Vereins. Ja, und das schlägt sich dann vielleicht auch so ein bisschen darin nieder, was du gerade angedeutet hast.
Lass uns noch einmal kurz, weil ich ihn auch spannend finde und mich deine Meinung interessiert, den Punkt von Felix kurz diskutieren. Also fußballerisch hat Felix der Hütter-Fußball besser gefallen und im Nachhinein kann man es vielleicht wirklich sagen, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Aber kann man vielleicht wirklich sagen, dass man es der Mannschaft mit dem Trainerwechsel sehr, sehr einfach gemacht hat. Auch vielleicht mit diesem hier auch schon diskutierten Argument, man sei eine Ballbesitzmannschaft und man wolle Ballbesitzfußball sehen und. Aber das steht jetzt auf einem ganz anderen Papier. Die Frage ist ja schon, ehe wir jetzt gleich auch die nächsten Sprachnachrichten hören, die natürlich auch so in die Richtung gehen, vielleicht so zur Vorbereitung des Themas. Wie siehst du das so? War das ein Fehler, der Trainerwechsel? Oder ist es schon auch richtig, was Felix sagt, dass ein erneuter Trainerwechsel jetzt aus dem einen Grund gar keinen Sinn macht, dass man quasi der Mannschaft das gleiche Argument wieder gibt? Ist die Mannschaft überhaupt trainierbar? Das könnte man ja ehrlicherweise nach den letzten Jahren auch aufwerfen, die Frage.
Ja, ich habe mich bei diesem Gedanken irgendwann in den letzten Wochen oder Tagen auch mal erwischt, da ich so dachte, ach Mist, ich erwische mich so ein bisschen dabei, fast schon wehmütig an Hütter zurückzudenken, was ja völlig absurd ist, weil das ja doch, da waren wir uns ja alle einig, dass das einfach ein gescheitertes Verhältnis war Ende letzter Saison. Von daher glaube ich, wenn man das bis zum Ende ernst durchdenkt, war es, glaube ich, richtig, letzte Saison sich von Hütter zu trennen aus verschiedenen Gründen. Aber wir müssen schon eingestehen, dass es große Fortschritte, Stichwort objektiv draufschauen, machen wir gleich auch nochmal auf die Zahlen schauen, aber große Fortschritte hat es wohl nicht gegeben. Und meine Interpretation ist auch so ein bisschen, dass Farke gerade auch verhältnismäßig fest noch im Sattel sitzt, weil der Verein sich es vielleicht auch nicht leisten kann, ihn jetzt so schnell wieder zu entlassen. Also jetzt, ich meine nicht nur finanziell nicht leisten, das ist sicherlich auch ein Thema, dass so eine Entlassung vorzeitig eines Trainers wieder Geld kosten würde, aber ich glaube, von außen würden dann schon nochmal so ein paar Fragen kommen. Also pass auf, ihr habt euch jetzt also an den Verein, an die Vereinsführung, ihr habt Zeit gehabt, euch Hütter als Trainer auszusuchen. Hat nach einem Jahr nicht geklappt. Dann habt ihr Zeit gehabt, euch Daniel Farke als Trainer auszusuchen. Das hat jetzt wieder nicht geklappt. Mit welcher Berechtigung sollen wir jetzt überhaupt noch dran glauben, dass der dritte Trainer, den ihr euch aussucht, dass der diese Mannschaft trainieren kann?
Ist jetzt nicht mein Argument, sondern das Argument würde dir dann entgegenschlagen. Den ersten Trainer hatte sich Max Eberl alleine ausgesucht. Da wird man dann darauf verweisen, dass man den Fehler gemacht hat, Eberl zu viel Macht gegeben zu haben. So gesehen ist Farke jetzt dann sicherlich der erste Schuss dieser neu aufgestellten Vereinsführung. Aber klar, ja, sein Schicksal, sein Kopf hängt sicherlich auch. Also sagen wir mal, sie würden keinen guten Eindruck machen, wenn sie jetzt die Entscheidung irgendwann korrigieren müssten. Ich habe halt die Sorge, dass sie sie irgendwann korrigieren müssen. Auch wenn ich hoffe, dass ich mit der Sorge nicht recht behalten werde.
Ja, aber ich glaube, so eine wegweisende Entscheidung, so eine wichtige Personale wie den Trainer, das sollte ja schon vielleicht, es sind sich natürlich nicht immer alle an jedem Punkt einig, aber so eine große Leitlinie sollte ein Verein ja schon gemeinsam tragen. Und deshalb, ich sehe dieses Argument, und das hat sicher auch seine Berechtigung, aber ich glaube, ganz konsequent zu Ende gedacht, ist ein Verein ja schon, sollte schon eine Einheit sein. Und da sollten schon alle, wenn man denn einen Trainer holt, grundsätzlich daran glauben. Vielleicht sind sie ist nicht jeder zu jedem Zeitpunkt gleich stark überzeugt, aber so eine Grundeinheit sollte es dann schon geben, deshalb das Argument, naja.
Grundeinheit ist ein gutes Stichwort, sollten auch immer Fans und Verein bilden. Jetzt kommen wir zu unseren Eingangsworten, dass wir eben nicht das Gefühl haben oder alles andere als ein Gefühl haben, dass Fans und Verein eine Einheit bilden, alles andere das Gefühl haben, dass die Fans sich vom Verein in irgendeiner Art und Weise aktuell mitgenommen fühlen. Übrigens hatte ich auch bei Twitter gesehen, ich glaube sogar auch bei Yannick Sorgatz, lustigerweise, oder bei Fohlenfutter von der Rheinischen Post. Gladbach in der Jahrestabelle 2023, 14 Punkte, Tabellen 16. Das ist natürlich super, super bitter. Also nach der WM, nach der langen WM-Pause wirklich katastrophal gepunktet. Das steht auf dem einen Blatt. Auf dem anderen Blatt steht dann eben, dass sicherlich auch deshalb die Fans sich sportlich verarscht fühlen. Ich nehme das Wort mal in den Mund. Und halt eben auch so von der ganzen Vereinslinie. Wir haben das jetzt am Wochenende gesehen, das Abwenden von der eigenen Mannschaft nach dem Spiel. Die Mannschaft, die dann auch abdreht und in die Kabine geht. Wir wollen über das alles jetzt auch nochmal sprechen, haben dazu auch Sprachnachrichten bekommen. Christoph, Tim und Schumi haben sich dazu gemeldet. Und ehrlicherweise geht es da auch so ein bisschen auch nochmal um die Aussagen und die Wirkung solcher Aussagen auf die Fans.
Nach dem Spiel haben sich die Fans weggedreht. Und Farke sagt, ich zitiere, es gibt gar keinen Anlass, sich von der Mannschaft abzuwenden, wenn man die Emotionen ein bisschen herunterkocht und die Geschichte objektiv bewertet. Ganz im Gegenteil. Das habe ich den Jungs auch direkt nach dem Spiel gesagt. Unsere Einstellung, die Mentalität, der Wille, das Trikot mit der Raute zu verteidigen, da ist gar nichts zu kritisieren. Nach diesem Spiel sagt unser Trainer das auch den Jungs. Dass mit Mentalität, Wille, dass da alles in Ordnung war und nichts zu kritisieren ist. Nach diesem Spiel. Ich sehe, dass Verein und Fans komplett auseinanderdriften in der Wahrnehmung. Die Herrschaften in der Verantwortung leben im Wolkenkuckucksheim. Diese Konstellation macht mir riesige Sorgen. Denn so verscherzt man es sich mit den Fans, wenn die Ansichten so weit auseinander sind. Und ganz ehrlich, ich kann jeden Auswärtsfahrer verstehen, der nach dem 30. Spieltag mit so einer Leistung dann auch mal den Spielern den Rücken zukehrt. Das war abgrundtief schlecht.
Statements wie nach dem Spiel von Farke treiben den Keil eigentlich nur noch mehr zwischen Mannschaft und Fans. Ich verstehe nicht, wie man so Sachen sagen kann. Ich bin mal gespannt, was dies für eine Reaktion seitens der Fans zur Folge hat. Ja, der Verein verliert die Fans immer mehr. Bei aller Enttäuschung über das sportliche Abschneiden sollte die Frage, die vereinsintern am heißesten diskutiert wird, doch aber nicht sein, warum wir die Fans verlieren, sondern warum wir die Fans schon wieder verlieren. Vor einem Jahr war das Verhältnis mindestens genauso schlimm wie jetzt und konnte nur noch durch einen Trainerwechsel und einen riesigen Vertrauensvorschuss seitens der Fans über den Sommer gerettet werden. Wie da der Handlungsspielraum ist jetzt, weiß ich nicht. Ich denke mal, der ist wesentlich kleiner. Aber ich bin für diesen Sommer absolut desillusioniert. Der große Umbruch kommt jetzt erst noch, das kommt noch dazu. Also es wird spannend.
Durch die Niederlage sind es jetzt, glaube ich, noch 8 Punkte. Wenn du gegen Bochum zu Hause verlierst, Stuttgart gewinnt in Berlin, was jetzt nicht so unrealistisch ist. Hoffenheim wird auch nicht sein Heimspiel gegen Frankfurt verlieren, so viele Verletzte wie die haben. Dann sind es nur noch 5 Punkte. Und dann kommen Dortmund und Leverkusen. Und dann hast du am letzten Spieltag vielleicht auf einmal nur noch 3 oder 2 Punkte. Ich weiß nicht, also wenn es ganz dumm läuft, bist du am letzten Spieltag auf einmal nochmal unten drin.
Ja, danke euch drei, Christoph, Tim und Schumi. Ja, ich fange erstmal hinten an. Kann Borussia noch absteigen? Das würde ich jetzt einfach relativ schnell abmoderieren und sagen, nein, das geht tatsächlich nicht. Also rein rechnerisch geht es natürlich noch, aber es sind 8 Punkte. Vorsprung, 12 sind noch zu vergeben. Also das wird, glaube ich, nicht passieren, was aber jetzt nicht unbedingt, wenn wir auf den Kader schauen. Ich sehe, du setzt zur Gegenrede.
Naja, ich würde es ehrlicherweise einfach vom nächsten Wochenende abhängig machen. Also wenn Borussia, also ich glaube es auch nicht, ich habe es ja auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, aber wenn Borussia wirklich gegen den VfL Bochum verliert und der VfL Bochum nächste Woche 31 und Borussia nächste Woche 36 Punkte hat, dann sind es 5 Punkte. So, das heißt dann nicht, dass sie in den letzten, das sind ja dann nur noch 3 Spiele, ja, dass Borussia dann irgendwie arg abstiegsgefährdet wäre. Und ich glaube auch, dass, weil sich unten auch noch welche selbst die Punkte wegnehmen und so, das wird schon alles irgendwie gut ausgehen. Aber ich komme jetzt nochmal dazu und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, den du jetzt machen wolltest, da gebe ich dir den kleinen Steilvorlage. Was war denn das Ziel vor der Saison? Das Ziel vor der Saison war, und machen wir uns mal überhaupt nichts vor, intern wird das anders gewesen sein, als es nach außen immer wieder kommuniziert wurde. Das eigentliche interne Ziel in dieser Saison war, wir wollen eine stabile Saison spielen und wir wollen aber eventuell mal Europa angreifen. Das haben sie intern gesagt, das wissen wir. So, wenn alles zusammenpasst, wollen wir Europa angreifen. Wir wollen aber zumindest einstellig landen, weil wir wollen besser sein als letztes Jahr. Das wird krachend verfehlt. Das wird krachend verfehlt. Und krachend verfehlt wird sogar, dass man besser wird als vergangenes Jahr. Und das ist doch alarmierend.
Ja, und da sind wir, glaube ich, genau, Abstieg hin oder her, sind wir, glaube ich, bei dem Punkt. Du hast gerade eben gesagt, wir sind in der Jahrestabelle, also es ist nicht die Rückrundentabelle, sondern eben die Jahrestabelle, weil es ja eben zwei Spiele mehr in der Rückrunde gab, WM-bedingt, sind wir 16. So, und dann wären wir bei dem Punkt, was Daniel Farke ja eben unbedingt wollte, dass wir alle mal emotional uns runterkochen und objektiv draufschauen. Und wenn wir aber objektiv draufschauen, dann sieht es eben überhaupt nicht gut aus, weil dann sind wir, schauen wir mal auf die Auswärtstabelle. Wir sind in der Auswärtstabelle dieses Jahr 15. Also so ganz knapp nicht auf dem Abstiegs- oder Relegationsplatz. Da waren wir zwar letztes Jahr, weil das ist ja immer so ein Vergleich, den man gut ziehen kann, da waren wir letztes Jahr insgesamt 11. Auch nicht besonders, aber halt eben trotzdem ein bisschen besser. Und auch da wieder jetzt der Gesamtvergleich zu letztem Jahr. Du hast es gerade angedeutet, wir hatten Ende letzter Saison 45 Punkte, sind 10. geworden. So, wir haben jetzt gerade 36 Punkte. Das bedeutet, wenn wir das noch erreichen wollen, diese 45 Punkte, müssen wir jetzt 3 von 4 Spielen noch gewinnen. Das heißt, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich werden wir dieses Jahr schlechter abschneiden als letztes Jahr. Und ja, wenn wir dann drauf schauen, einmal das, was die Ziele waren, nämlich sich zu verbessern, wieder ein bisschen stabiler zu werden, ist das einfach verfehlt, muss man ganz klar sagen. Und dann würde jetzt natürlich Daniel Farke sagen, naja gut, aber es ist eben eine Übergangssaison und so. Aber der Verein hat vor einem Jahr entschieden, unter diesen Umständen geht es mit Adi Hütter nicht weiter. Sportlich reicht es das nicht. Und da muss man eben objektiv nach einem Jahr sagen, und wenn du dann immer einen neuen Trainer holst, steht dahinter ja der Auftrag, komm, mit dir wird das besser. Vielleicht ist nicht, ich glaube, den Anspruch kannst du nicht haben, dass es dann direkt um 100% besser wird und du plötzlich irgendwie Dritter wirst, aber wir erkennen schon eine Entwicklung und wir bewegen uns zumindest so ein bisschen nach vorne. Und das wird nicht gelingen, sondern sehr wahrscheinlich wird sogar wieder einen kleinen Rückschritt geben. Und ich glaube, das ist dann das objektive Draufschauen, wenn man objektiv auf Daniel Farkes Saison bisher schaut oder Arbeit bisher bei Borussia, muss man sagen, er hat keinen Fortschritt bewirkt. Im Gegenteil, er hat sogar einen Rückschritt sehr wahrscheinlich bewirkt. Und das ist so das Objektive. Und dann, weil das ja für uns Fans dazugehört, emotional sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig, dass er es überhaupt nicht geschafft hat, wenn man auf die gesamte Saison schaut, die Fans hinter sich zu bringen und so eine Einheit zwischen Mannschaft und Fans herzustellen. Also weder objektiv noch auf der emotionalen Ebene würde ich, so, das ist nur meine Meinung, Daniel Farke bisher eine gute Arbeit bei Borussia Mönchengladbach unterstellen.
Ja, und nochmal, da muss man jetzt nochmal ganz, ganz fett drunter schreiben, wir wollen hier nicht Farke in den Senkel stellen, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie, und das ist halt eben so ein bisschen das Problem des letzten Jahres. Ja, ist es jetzt wieder der Trainer schuld? Nee, natürlich ist es in erster Linie die Mannschaft schuld. Und ich bleibe dabei, dass ich dem Trainer gerne zugestehe, dass er mit einer sich selbst auch gewünschten, respektive zusammengestellten Mannschaft mit dem Sportdirektor gemeinsam oder Sportvorstand gemeinsam den Turnaround schaffen kann und die nächste Saison angehen kann. Mir fehlt nur maximal die Vorstellung, wie es besser werden soll. Wieso sollte Farke es jetzt schaffen, die Spieler besser zu machen, obwohl er doch als total unbefleckter Trainer zu Borussia kam? Bei Hütter kann man ja noch sagen, der kam natürlich, dann war Eberl weg und dann war das alles schwierig. Farke ist von der Vereinsführung ausgesucht worden und hat sich nach den Gesprächen mit dieser Vereinsführung ohne irgendwelche Probleme für Borussia Mönchengladbach committed. Er hat ganz am Anfang der Saison, und da hatte Tim eben in der Sprachnachricht recht, einen riesigen Vertrauensvorschuss bekommen. Vielleicht auch einen zu großen, weil alle waren so down nach Hütter, dass er zu groß war. Aber die Fans haben gesagt, wir vergessen alles in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Wir alle gemeinsam für Borussia, wir marschieren zum Borussia-Park und. Dass die emotionale Stimmung jetzt noch schlechter ist als vor einem Jahr, so gefühlt. Das ist super, super gefährlich. Und ich bin da tatsächlich einfach an dem Punkt, dass mir komplett die Vorstellungskraft fehlt, wie es besser werden soll. Ja, und ehrlicherweise manövriert man sich da selbst so als Fan in so eine Sackgasse rein, weil was ist denn jetzt die Quintessenz? Ist die Quintessenz, den nächsten Trainer zu entlassen und keine Ahnung? Nee, das kann es ja auch nicht sein. Also das kann es ja nicht sein. Deswegen sage ich, geben wir ihm die Chance, lassen ihn die Mannschaft mit Wirkus umgestalten und gucken dann, wie es in der neuen Saison angeht. Meine jetzige Stimmungslage ist nur so, irgendwann wird man sich dann trennen und dann stehst du mit einer Mannschaft von einem alten Trainer ausgesucht und der nächste Trainer kommt. Ganz, ganz tricky und gefährlich.
Ja, also mein Gefühl ist ja genauso wie deins, aber das ist jetzt ganz ausdrücklich nur mein ganz persönliches Gefühl, dass ich auch befürchte, dass Daniel Farke langfristig nicht bei Borussia Trainer bleiben wird. Aber das ist halt wirklich nur mein Gefühl. Es ist aber trotzdem so, du hast gesagt, die Stimmung ist jetzt noch schlechter als irgendwie vor einem Jahr unter Hütter. Das kann man vielleicht auch nicht nur Daniel Farke anlasten, weil ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass je länger so eine Krise oder so Krisenzeiten dauern, natürlich wird die Stimmung dann immer ein bisschen schlechter. Ne? Aber dazu gehört natürlich auch, dass Daniel Farke jetzt die Krise nicht beendet hat, sondern sie im Moment zumindest noch mit verlängert hat. Aber was du ja gerade, worauf du so ein bisschen hinaus wolltest, was wollen wir denn jetzt oder was ist die Quintessenz? Und ich würde sagen, was wünschen wir uns als Fan? Wir müssen ja als Fans jetzt nicht unbedingt so fertige Lösungen präsentieren, was aber ja eigentlich das ist, wonach wir alle irgendwie suchen oder worauf wir warten, worauf wir Bock hätten, wäre, dass wir mal wieder eine Idee davon bekommen, was denn jetzt überhaupt das Konzept ist. Weil ich glaube, dieser Glaube daran, dass es besser wird, auch wenn du jetzt, wenn morgen jetzt eine Trennung Daniel Farke verkündet werden würde und nächste Saison gehen wir mit einem neuen Trainer rein, ist der Glaube bei uns Fans ja immer noch nicht so richtig entfacht, weil weiterhin eine Vision fehlt und irgendwie Borussia so ein bisschen hin und her wankt und irgendwie da durchtorkelt und keiner so richtig weiß, wo soll es denn, wie, mit welchen Ideen hingehen.
Naja, und wenn dann eine Idee präsentiert wird, Borussia-Weg, dann fußt der Borussia-Weg auf diesen drei Säulen, keine Ahnung, eine Säule davon ist junge Spieler und da komme ich nochmal zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Dann setzt sich ein Trainer aber auf eine Pressekonferenz und sagt, ja, ich halte nichts davon, irgendwelche Geschenke an junge Spieler zu geben, das kann man in der Jugend machen. Also da irgendwie ganz, ganz latent. Und er verpackt das ja alles immer auch ganz rosig und komme ich jetzt gleich auch nochmal zu seiner Aussage jetzt vom Wochenende, den Fans gegenüber. Aber ganz latent schwingt mit, dass das nicht eine Linie ist. Das ist irgendwie, wie gesagt, nur ein Gefühl. So, sicherlich alles immer ganz blumig verpackt. Ich komme jetzt auch wieder zu der Friedrich-Sache. Das verpackt er blumig, dass er ihn da quasi einmal richtig in den Senkel stellt. Und genauso erkenne ich ein Kommunikationsmuster bei Farke. Immer nach vorne hin sehr positiv kommunizieren. Immer auch sagen, ich würde das und das nicht zu hoch hängen. Jetzt auch wieder zu der Aussage mit den Fans, ja. Ich würde das nicht zu hoch hängen, aber. Und dann kommt sein großes Aber. Und es tut mir leid. Du brauchst als Trainer den, sagen wir mal, zumindest vielleicht jetzt gar nicht so die absolute Rückendeckung der Fans, aber du brauchst Akzeptanz der Fans. Und Daniel Farke macht sich selbst so viele Baustellen auf und Akzeptanz der Fans verliert er gerade maximal. Dieses Zitat vom Wochenende, muss ich sagen, als ich das zuerst nur gelesen habe, dann mir auch angehört habe von der Pressekonferenz, ich kann es wirklich, wirklich kaum glauben, dass er das gesagt hat. Sich nach einem Spiel hinzustellen und ernsthaft zu sagen, dass das Trikot mit der Raute verteidigt wurde und man überhaupt keinen Vorwurf machen konnte. Ey, das finde ich wirklich drei drüber. Das sollte er sich gut überlegen, was er da erzählt, weil sonst verliert er die Akzeptanz grundlegend. Und dann ist es ehrlicherweise, wird es ganz, ganz schwer, den Verein überhaupt ins ruhige Fahrwasser, von dem Wirkus immer gesprochen hat und was ihnen ja auch erst gelungen ist, langfristig zu führen, weil dann wird das Ding irgendwann implodieren. Und ich habe die auch die Sorge, machen wir uns nichts vor, wenn am Samstag das Ding in die Hose geht, ey, dann wird's, glaube ich, übel werden auf den Rängen. Farke raus gab es ja wohl jetzt schon.
Ja, und nochmal, er sagt das in einer Phase, in der es seit Wochen darum geht, der Mannschaft wird mangelnde Einstellung vorgeworfen, der Mannschaft wird vorgeworfen, immer gegen vermeintlich schwächere Gegner zu versagen. Und dann passiert sowas in so einem Spiel schon wieder. Und er stellt sich dahin und sagt, es ist im Grunde überhaupt, es gibt überhaupt nichts zu kritisieren. Und in einer Phase, wo, ich habe es eben schon mal gesagt, 15. in der Auswärtstabelle, wir haben in 15 Auswärtsspielen, habe ich gerade mal geschaut, 9 Punkte geholt. Ne? So, da finde ich, sich dann danach hinzustellen, es gibt überhaupt nichts zu kritisieren. Ob das so klug ist, weiß ich Nicht so richtig. Aber ja, jetzt ist aber ja die Frage, also ist es, also wie soll es weitergehen? Ich meine, es gab ja jetzt am Wochenende dann auch, oder am Wochenende letzte Woche, diese Gerüchte rund um Füllkrug. Das würde mich zum Beispiel mal interessieren, was du dazu sagst, weil wir gerade ganz viel darüber gesprochen haben, welchen Weg geht Borussia weiter. Ich habe da nämlich einen klaren Gedanken zu. Was ist deine Meinung zum Füllkrug-Gerücht?
Bin hin und her gerissen aus sportlicher Sicht. 30 Jahre, aber sicherlich ein Torgarant, verletzungsanfällig, aber sicherlich auch ein guter Typ. Also sind so Abwägungsgründe. Ich frage mich halt, und wie soll das finanziert werden? Ja, wir fahren ganz klar den Kurs. Wir haben gerade ein Rekord-Minus-Ergebnis bekannt gegeben. Wir fahren ganz klar den Kurs, dass wir nur Geld ausgeben, was wir auch haben, was auch richtig ist. Die Summe wird sich ja dann irgendwo bei 12 bis 15 einpendeln, nach allem, was man so hört, so auch aus Beraterkreisen. Kone muss erst verkauft werden. So, mit dem Verkauf ist nicht vor, wenn es super läuft, Ende Juni zu rechnen. Dann wird Niklas Füllkrug sich aus meiner Sicht schon entschieden haben. Und mir fehlt maximal die Fantasie, wieso die Entscheidung pro Borussia Mönchengladbach ausfallen wird. Da ist, glaube ich, die Sache Crasso hier aus Frankreich zu Etienne ein bisschen heißer. Gibt auch einen Innenverteidiger, mit dem sie wohl sehr, sehr weit sind, auch aus der Bundesliga, aber das haben wir noch nicht so ganz final verifiziert, deswegen halten wir uns damals schön zurück. Defensiver Mittelfeldspieler sind es ja wohl auch dran, an einem als Kone-Ersatz quasi. Aber wie gesagt, ich würde mich da echt maximal zurückhalten, weil das Ding ist auch, wieso sollten wir jetzt konkrete Namen hier irgendwie spielen oder thematisieren, wenn genau das, was du sagst, es fehlt eine Grundsatzidee, die grundsätzliche Überzeugung deiner Spielidee. Also klar, braucht Borussia unbedingt einen Mittelstürmer da vorne? Ja, okay, alles klar. Diese Personalie können wir komplett diskutieren und können sagen, Füllkrug, finden wir das gut oder nicht gut. Aber es hakt an so vielen Stellen sonst im Kader. Ich würde erstmal gerne wissen, wie wollen die überhaupt spielen? Was ist überhaupt deren Plan? Geht es jetzt wirklich auf 30-Jährige für über 10 Millionen Euro auf einmal wieder? Oder ist das nicht eigentlich auch nicht Borussia-Weg, ehrlicherweise? So, das sind halt eher so Punkte, die ich spannend finde.
Genau das ist nämlich der Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, wo ich mich wirklich gefragt habe, naja, ohne jetzt einen Füllkrug zu bewerten, ob der uns dann wirklich helfen würde oder auch nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist doch ein Transfer, der eigentlich überhaupt nicht zu diesem Borussia-Weg passt. Weil wenn du jetzt einen Füllkrug kaufst, das ist ein Spieler, dann bekommst du sportliche Qualität wahrscheinlich, aber eben genau zu dem Preis, der auch wert ist. Und da ist nicht so, dass wenn er jetzt bei uns 2, 3 gute Jahre noch hat, dass du den auch vielleicht wieder mit Gewinn oder mit ein bisschen Geld weiterverkaufen kannst. Nein, das ist einfach eine Investition in einen Spieler, das ist keine große Überraschung. Und Borussias Weg und Borussias Stärke war doch eigentlich immer, du findest vielleicht Spieler, auf die noch nicht ganz so viele aufmerksam geworden sind, die in einem entwicklungsfähigen Alter sind, du holst die, gibst denen eine Chance, die helfen dir sportlich weiter, du gibst denen eine Perspektive, sich zu entwickeln und irgendwann gehen die weiter und beide hatten von dieser Zeit was. Und das ist eben, da wäre ein Füllkrug eine ganz andere Art von Transfer und passt, finde ich, nicht dazu, wir haben es hier tausendmal gesagt, zu dem immer wieder propagierten Borussia-Weg.
Aber die Debatten, das kann ich dir sagen, werden in der Vereinsführung genauso geführt und ist da absolut Thema und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das Geld ausgeben, zumal ja genau das, was du sagst. Ich meine, eine Säule des Borussia-Wegs ist ja gestandene Spieler und ich sag mal, ich nenne da immer einen Transfer, Stindl war für mich so der Paradetransfer. Ja, der war irgendwie damals schon Kapitän eines deutlich sportlich schlechteren Vereins. Der hatte eine Ausstiegsklausel und der ist deswegen für sehr, sehr kleines Geld zu Borussia gekommen. So.
Gut, aber er war aber auch, glaube ich, Mitte, Ende 20 ungefähr. Also ich glaube, so 26, 27 würde ich jetzt gerade schätzen. Müssten wir jetzt mal ganz kurz nachgucken. Aber
ja, 8 Jahre, 26 muss er gewesen sein, ne?
Genau, er war 26. Das ist natürlich im Fußballeralter 26 und Anfang 30 oder 30. Das sind schon mal 4 sehr entscheidende Jahre, ne? Also wenn du einen 26-Jährigen holst, kannst du davon ausgehen, dass der mal mindestens 4 Jahre noch spielt und du den dann sogar theoretisch nochmal weiterverkaufen könntest. Und bei Stindl war es ja damals so, er ist halt in der Zeit zu Borussia gekommen, wo Borussia wirklich aufstrebend war. Ne? Also von Hannover zu Borussia. Und Borussia war gerade so ein bisschen, ja, hat sich in diese europäischen Sphären gespielt und so. Und da ist ja die Perspektive jetzt auch leider ganz anders.
Ja, Logisch, das ist so. Also für mich passt die Füllkrug, würde nicht in den Borussia-Weg passen. Auch wenn er sicherlich ein Spieler wäre, der Tore garantiert, und auch wenn er sicherlich ein guter, wirklich guter Typ ist, es wäre typisch Borussia, wenn sie ihn jetzt, oder aktuell wäre es typisch Borussia, wenn sie ihn jetzt doch holen, und er reißt sich im dritten Spiel das Kreuzband. Aber gut, wir wollen mal nichts beschreiben.
Und ich meine, und auch da, natürlich ein Füllkrug-Transfer als einer von ein paar, so als, ne, wie du es gesagt hast, auch mal gestandene Spieler als Ergänzung holen und so. Das ist ja was anderes. Aber jetzt so zu tun, als wäre ein Füllkrug-Transfer irgendwie so der Turnaround oder so, das finde ich halt falsch, und ich würde da nicht zu viel Erwartung reinlegen. Vor allem auch, weil er viel zu teuer ist dafür. Also wir haben so viele Baustellen. Wir können jetzt nicht sagen, wir holen einen Spieler auf einer Position für relativ viel Geld und machen dafür vielleicht ein, zwei andere Transfers nicht. Ich glaube, wir müssen es eher wieder schaffen, kleiner zu investieren, dafür auf ein paar mehr Positionen, und hoffen, dass unser Scouting endlich mal wieder jemanden aus dem Hut zaubert, der wirklich funktioniert und einschlägt und überrascht.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Lass uns noch auf Bochum schauen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, unser Freundeskreis wird sich zu einem lustigen Grilltreffen verabreden. Da wird viel Alkohol fließen. Also saufen wir uns das Spiel schön? Müssen wir uns das Spiel schön saufen? Oder wie glaubst du, wird's?
Ja, ich glaube, das muss man definitiv tun, weil sportlichen Leckerbissen wird es nicht geben. Ich glaube aber, und ich glaube, darauf wolltest du jetzt hinaus, du willst, dass ich vorlege hier im Tipp.
Ja, 2-1 Borussia oder alles andere wird mich jetzt bei dir komplett überraschen.
Ja, nee, das wird schon 3-1. Also das Ergebnis müssen wir uns, glaube ich, muss man sich da, glaube ich, nicht schön saufen, aber ich meine, wir haben eben gescherzt, Punktelieferant, den Abstiegskampf eingreifen, und Bochum wartet schon auf die Punkte, aber ich glaube, das gewinnen wir dann doch, weil diese Blöße kann sich die Mannschaft eigentlich nicht geben, jetzt nach Stuttgart auch noch gegen Bochum und dann eben noch zu Hause zu verlieren, ne? Weil ich glaube, unser großer Unterschied ist ja schon das Heim- und Auswärtsgesicht.
Bochum hat die letzten 3 Auswärtsspiele nicht verloren, in Köln, in Frankfurt und bei Union Berlin. 5 Punkte aus den letzten 3 Auswärtsspielen. Ich sage, ein 6. kommt hinzu, weil ich nicht übers Herz bringe zu sagen, die Punkte 6, 7 und 8 kommen dazu, weil dann wird es sehr, sehr ungemütlich am Samstag, und ich will mir quasi die gute Atmosphäre unseres Grilltreffens noch bewahren und unseres Alkoholkonsums. Deswegen sage ich 1-1.
Finde ich gut, dass du denkst, bei einem 1-1 wäre die Stimmung in der Nordkurve danach super.
Ich glaube, dann ist er so gleichgültig. Dann vielleicht haben wir dann schon den den Klassenerhalt klar gemacht.
Kommt ja darauf an, wie die anderen spielen und so, ne?
Dann bin ich doch für nie mehr zweite Liga einfach, oder?
Also geil.
Den alten Gassenhauer. Ja, ich glaube, was anderes bleibt uns ja gar nicht mehr übrig. Von daher sage ich 1-1.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, warten wir ab, wer da recht behält und ob wirklich das Unentschieden gegen den VfL Bochum zu überschwänglichen Klassenerhaltsfeiern im Borussia-Park führt. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Nachrichten. Und wie immer, teilt die Folge hier. Diskutiert auch in der nächsten oder zur nächsten Folge gerne wieder mit. Und ja, wie ihr uns auf Patreon unterstützt, findet ihr hier in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns am kommenden Montag wieder.
Danke euch nochmal allen für den ganzen Input. Ciao.